Deutschlandfunk, Europa heute.
Dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Koalitionsstreit in den Niederlanden bei der Frage, wo den IS-Terroristen der Prozess gemacht werden soll. Wir berichten zu Beginn der Sendung. Außerdem blicken wir nach der Verweigerung der EU-Beitrittsgespräche nach Nordmazedonien und Albanien. Zum Schluss hören wir von Flöten und Dudelsäcken, Schottland und die Angst vor dem Brexit. Auch die niederländische Regierung hatte gehofft, dass die Kurden und Amerikaner dafür sorgen, dass die IS-Kämpfer auch dort, wo sie ihre Verbrechen begangen haben, zur Rechenschaft gezogen werden. Doch mit dem Rückzug der US-Truppen und der türkischen Invasion im Norden Syriens glaubt daran kaum noch jemand. Erst recht nicht, seit die ersten IS-Gefangenen bei den jüngsten Gefechten zwischen Kurden und Türken geflüchtet sind. Umso dringlicher wird die Gründung eines Tribunals in der Region gefordert, um IS-Kämpfer zu verurteilen. Die Initiative ging von Den Haag aus und inzwischen wissen die Niederländer mindestens 6 weitere EU-Länder hinter sich, die schon in der letzten Woche Experten in den Irak gesandt haben, um juristischen Beistand zu leisten. Doch nun ist ausgerechnet die Koalition in Den Haag tief gespalten. Kerstin Schweighöfer berichtet.
Der Standpunkt des Kabinetts ist klar, so Dilan Yesilgöz von der rechtsliberalen Regierungspartei VVD. Die Lage in Nordsyrien mag noch so chaotisch und besorgniserregend sein, aber wir holen niederländische IS-Kämpfer trotzdem nicht zurück. Wir setzen uns weiterhin dafür ein, dass ihnen vor Ort der Prozess gemacht wird. Wir stehen an einem Wendepunkt, so Koalitionspartner Sjoerd Sjoerdsma von den liberalen D66-Demokraten. Die Situation in Nordsyrien zwingt uns dazu, doch über die Möglichkeit nachzudenken, IS-Kämpfern bei uns in den Niederlanden den Prozess zu machen und nicht vor Ort. Hunderte dieser Kriegsverbrecher sind bereits geflüchtet. Die Zeit läuft uns davon, die Uhr tickt. Zwei Abgeordnete, zwei Standpunkte und ein handfester Konflikt in der niederländischen Vier-Parteien-Regierungskoalition. Denn in der Frage, wo und wie niederländischen IS-Kämpfern der Prozess gemacht werden soll, stehen sich die Koalitionspartner aufgrund der Entwicklungen in Nordsyrien diametral gegenüber. Die D66-Demokraten möchten niederländische IS-Kämpfer kontrolliert zurückholen, wie sie es nennen, um sie dann vor einem nationalen Gericht in den Niederlanden zur Verantwortung zu ziehen. Dabei weist D66 den kleinsten Koalitionspartner, die calvinistische Christenunie, hinter sich. Die rechtsliberale VVD von Premierminister Mark Rutte hingegen setzt sich zusammen mit den Christdemokraten nach wie vor für ein Tribunal vor Ort ein, im Irak, bei dessen Aufbau die Niederländer den Irakern zusammen mit Experten aus anderen EU-Ländern helfen wollen. Der niederländische Justizminister Ferdinand Grapperhaus. Die IS-Kämpfer müssen dort zur Verantwortung gezogen werden, wo sie das Leid angerichtet und ihre furchtbaren Verbrechen begangen haben. Da, wo sich Zeugen und Beweismaterial befinden. Die Bevölkerung vor Ort muss sehen können, dass diese Verbrecher ihrer verdienten Strafe nicht entkommen. Gerechtigkeit muss da stattfinden, wo die Opfer sind. Gleichwohl wäre als erste Anlaufstelle für Prozesse dieser Art eigentlich der internationale Strafgerichtshof ICC in Den Haag in Frage gekommen. Dort werden Kriegsverbrechen weltweit geahndet. Doch der ICC ist ein Vertragsstaatengericht und weder der Irak noch Syrien gehören zu den Vertragsstaaten. Auch die zweite Möglichkeit, ein UNO-Sondergericht zu gründen, nach dem Vorbild des Jugoslawien-Tribunals in Den Haag, erwies sich als utopisch. Es wäre am Veto der Russen im UN-Sicherheitsrat gescheitert. Übrig bleibt die Einrichtung eines Tribunals vor Ort. Dazu hat die niederländische Regierung schon vor Monaten Kontakt zur irakischen Regierung aufgenommen und weiß inzwischen mehrere EU-Länder, darunter Deutschland, Österreich, Schweden und Belgien, hinter sich. Der niederländische Außenminister Stef Blok.
Als Nederland mit anderen westlichen Landen.
Wenn wir Niederländer zusammen mit anderen westlichen Staaten dem Irak Unterstützung anbieten können und wenn der Irak uns garantieren kann, dass die Prozesse fair und ehrlich nach westlichen Maßstäben und ohne Todesstrafe verlaufen, dann könnten wir uns gegenseitig helfen.
Dann können wir uns helfen.
Aber so weit ist es noch lange nicht. Viele Fragen sind noch offen. Woher sollen unbefangene Richter und eine fachkundige Verteidigung kommen? In welchen Gefängnissen sollen die IS-Kämpfer ihre Strafe absitzen? Das allergrößte Problem ist Rechtsexperten zufolge allerdings die große Zahl der Angeklagten. Es geht um Zehntausende mutmaßlicher Kriegsverbrecher. Zum Vergleich: Das Jugoslawien-Tribunal hat genau 161 Angeklagten den Prozess gemacht und brauchte dazu 25 Jahre.
Den Streit um die Frage, wo den IS-Terroristen der Prozess gemacht werden soll, schilderte uns Kerstin Schweighöfer aus Den Haag. Bereits zum dritten Mal haben die EU-Mitgliedstaaten ihre Entscheidung über mögliche Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Nordmazedonien verschoben, obwohl die EU-Kommission den beiden Ländern schon im letzten Jahr bescheinigt hatte, alle notwendigen Reformen umgesetzt zu haben. Doch Frankreichs Präsident Macron verlangte erst einmal, das EU-Beitrittsverfahren zu reformieren, bevor neue Beitrittsgespräche aufgenommen werden. Der deutsche EU-Staatsminister Michael Roth gab nach dem EU-Gipfel zu bedenken, dass dieses Vertrösten besonders auf dem Balkan gefährlich sei.
Wenn es uns nicht gelingt, die Präsenz im westlichen Balkan zu erhöhen, wenn es uns nicht gelingt, möglichst schnell zu Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und regionaler Versöhnung zu kommen, dann wird dieses mögliche politische Vakuum, was im westlichen Balkan entsteht, von anderen Mächten gefüllt werden.
Soweit EU-Staatsminister Michael Roth mit Blick auf das Engagement der Türkei und Russlands auf dem Balkan. Wie man in Nordmazedonien und Albanien auf die EU-Entscheidung reagiert hat, das schildert Sirchan Govedarica.
Bereits am Samstag, gute 24 Stunden nach der Abfuhr aus Brüssel, trat Ministerpräsident Zoran Zaev vor die Presse und wandte sich an die Bürger seines Landes. Die EU hat das, was sie uns versprochen hat, nicht geliefert. Jetzt ist eure Haltung gefragt. Und deswegen schlage ich vorgezogene Neuwahlen vor, die so schnell wie möglich stattfinden sollen. Wahlen, bei denen ihr als Bürger entscheiden und beschließen könnt, welchen Weg Mazedonien einschlagen wird. Nun steht fest, dass am 12. April des kommenden Jahres neu gewählt wird. Darauf haben sich die Chefs aller wichtigen Parteien des Landes mit Staatspräsident Stevo Penderovski geeinigt. Dieser fasste das Gespräch so zusammen. Bei einer Sache waren sich die Parteichefs einig. Eine Alternative zu Beitrittsgesprächen und zur EU-Mitgliedschaft gibt es nicht. Die ehemalige jugoslawische Republik ist seit 2005 offizieller Beitrittskandidat. Die EU-Kommission hat bereits 2009 die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen empfohlen. Doch das scheiterte an der Blockadehaltung Griechenlands, das aus dem Landesnamen Mazedonien Gebietsansprüche auf die griechische Provinz Makedonien abgeleitet hatte. Mit der Änderung des Staatsnamens in Nordmazedonien, die er gegen massiven Widerstand der Nationalisten im Land durchgeboxt hatte, signalisierte der sozialdemokratische Regierungschef Zoran Zaev den Menschen in seinem Land, jetzt, da der jahrelange Widerstand Griechenlands überwunden sei, gehe es in die europäische Zukunft. Nun muss sich Zaev von der mit Russland verbandelten rechtsnationalen Opposition vorwerfen lassen, die nationale Identität des Landes ganz ohne Gegenleistung verscherbelt zu haben. Dass die EU Nordmazedonien und auch Albanien schon zum dritten Mal seit 2018 vertröstet und erst im Frühjahr 2020 über die EU-Erweiterung beraten will, sende ein Signal der Unberechenbarkeit in die Region, sagt Florian Bieber, Leiter des Zentrums für Südosteuropa-Studien an der Universität Graz.
Das heißt, die alte Logik, dass Erweiterung auch eine Belohnung ist für Reformbemühungen und für Lösung von Konflikten, bewahrheitet sich nicht. Das heißt, damit stellt sich in Frage, warum Regierungen Reformbemühungen unternehmen sollen, wenn sie von Seiten der Europäischen Union keine entsprechenden Gegenschritte erwarten können.
Auch in Albanien hat man mit einer anderen Entscheidung der EU gerechnet. Denn das Land habe maximale Anstrengungen unternommen und das habe auch die EU-Kommission anerkannt, so der sichtlich enttäuschte Ministerpräsident Edi Rama. So mussten sich im Rahmen einer Justizreform Richter und Staatsanwälte aller Gerichte neu auf ihre Posten bewerben und ihre Vermögensverhältnisse offenlegen. Dabei sind so viele durchgefallen, dass das albanische Verfassungsgericht derzeit nicht beschlussfähig ist. Für Ministerpräsident Edi Rama kommt die Nichtentscheidung der EU zur Unzeit, denn das Land befindet sich in einer schweren innenpolitischen Krise. Seit Februar dieses Jahres boykottiert die größte Oppositionspartei das Parlament. Und auch den landesweiten Kommunalwahlen im Sommer blieb die Opposition geschlossen fern. Rama, dem die Opposition Wahlbetrug und Korruption vorwirft, wird sich jetzt auch der Kritik stellen müssen, das Land nicht auf EU-Kurs gebracht zu haben. Der albanische Ministerpräsident reagiert mit Ironie. Es ist absolut wahr, ich bin verantwortlich dafür, dass Frankreich und Deutschland zwei unterschiedliche Haltungen über die Zukunft der EU haben. Es ist mir noch nicht gelungen, sie zu versöhnen und davon zu überzeugen, welcher Weg der richtige ist, damit sie in Harmonie miteinander umgehen können. Jahrzehntelang sei die EU-Erweiterung so etwas wie ein Reformmotor für die Lösung der offenen Fragen auf dem Balkan gewesen, sagt Südosteuropa-Experte Florian Bieber. Dieses Instrument sei nun beschädigt. Und das sei nicht nur für Albanien und Nordmazedonien demotivierend, sondern auch für Bosnien-Herzegowina, für den Kosovo, aber auch für Serbien und für Montenegro, mit denen die Beitrittsverhandlungen bereits laufen.
Das wird letztlich eher Nationalisten und Autokraten bestärken als Demokraten und Reformer, die proeuropäisch sind, weil sie jetzt einen sehr viel schwereren Stand innerhalb ihrer eigenen Länder haben werden.
Die Auswirkungen der EU-Entscheidung auf den Westbalkan schilderte uns Srđan Govedarica. Widerstand gegen den neu ausgehandelten Brexit-Vertrag hatte Schottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon schon angekündigt, bevor das Parlament in London eine Entscheidung über dieses Brexit-Abkommen am Samstag verschoben hatte. Die schottische Regierung will in der EU und dem gemeinsamen Binnenmarkt bleiben. Beim Brexit-Referendum hatte die Mehrheit der Schotten gegen den EU-Austritt gestimmt, auch aus wirtschaftlichen Beweggründen. Die schottische Regionalregierung fürchtet, dass rund 100.000 Jobs durch den Brexit gefährdet seien. Wenn wen das treffen könnte, das schildert uns Burkhard Birke.
George Ormiston spannt ein Stück viereckiges Holz in die Drehbank. Präzision ist gefragt, denn es handelt sich um Grenadillholz aus Tansania. Besonders hart, ideal für Flöten.
Erst einmal rund und dann das Loch ganz durch in die Mitte.
Immer wieder, so erklärt der 68-jährige Flötenbauer, werden die kostbaren Holzstücke bearbeitet, gedreht und perforiert, dazwischen bis zu einem Jahr getrocknet.
Also insgesamt ist das Prozess 6 Jahre lang, bevor diese Flöte fertig ist.
Gut Ding will Weile haben. Seit 41 Jahren baut der gelernte Ingenieur die Musikinstrumente in Schottland. Pro Jahr kommt er mit seinen beiden Helfern auf 40 Querflöten. Darüber hinaus baut er noch ein paar kleinere Flöten. Reich wird man nicht damit, aber es genügt zum Leben. Und George Ormiston kann sich eigentlich nichts Schöneres vorstellen. Holzreserven hat er genug, dafür hat er gesorgt, denn schon vor der Brexit-Entscheidung war gutes Palisanderholz knapp. Aber
ich kann bloß Probleme sehen in Zukunft eigentlich. Weil unser Silber zum Beispiel kommt aus Deutschland. Andere Sachen kommen aus Korea und andere Sachen von Italien und von Holland. Also von verschiedenen Ländern der Welt. Und das wird dann nicht mehr die gleiche wie jetzt.
George Ormiston befürchtet Importzölle. Schwerer würden ihn aber Zölle auf seine Flöten treffen.
Ich kann mir vorstellen, dass wir werden noch mal 20% dazu kommen. So, wenn ich 20% mehr zahlen soll an die Grenze, dann muss ich 25% verdienen. Und meine Flöte, unsere Instrumente, wenn ich die 25% draufschlagen, dann kann man vergessen, die zu verkaufen außerhalb Großbritannien. Und ja, dann muss man aufhören eigentlich.
Denn mehr als 2/3 seiner Flötenproduktion exportiert der mit einer Deutschen verheiratete Schotte in die EU. Viele seiner Kunden leben in Deutschland, wo George Ormiston selbst einige Zeit gearbeitet hat. Seinen Geschäftsnachbarn Alan Waldron würde der Brexit wohl nicht ganz so hart treffen. Seit 26 Jahren baut und repariert der bärtige Schotte Dudelsäcke. Vor 11 Jahren ist er aus der Hauptstadt Edinburgh nach Stirling gezogen, dorthin, wo William Wallace, Braveheart genannt, 1297 in einer heroischen Schlacht die übermächtigen Engländer besiegte.
It's perfect for me because it's got a famous castle at the top of the hill, one street away.
Für mich ist Stirling perfekt. Nur eine Straße weiter oben steht die berühmte Burg. 600.000 Touristen kommen jedes Jahr zu dieser Burg. Stirling ist wie ein Miniatur-Edinburgh und es schuldet seine Existenz dem Felsen und der im 15. 16. Jahrhundert bedeutenden Burg.
It's a good town. I'm really happy that I moved from Edinburgh to Stirling.
Zwangsläufig kommen die Besucher an dem Dudelsack- und Kiltladen von Alan Waldron vorbei. Auch er benötigt afrikanisches Schwarzholz für seine Dudelsäcke. Der Prozess ist langwierig. Das Holz muss gut getrocknet werden. Bis zu einem Jahr dauert die Herstellung eines guten Dudelsackes. Immer wieder müssen die vorgeformten Stücke für die 14 Holzteile an dem Instrument gedrechselt und bearbeitet werden. Der Sack selbst kann auch schon mal aus Gore-Tex sein, nicht mehr unbedingt aus Schaf- oder Rinderhaut. Alan Waldron verkauft seine in Handarbeit gefertigten Dudelsäcke, die nichts mit den billigen Imitaten aus Indien zu tun hätten, in die ganze Welt. Austritt Großbritanniens aus der EU heißt auch für ihn erschwerte Handelsbedingungen.
To France, Germany, maybe Germany is 10-15%.
Nach Frankreich, nach Deutschland, da exportiere ich etwa 10-15% hin. 20% gehen in die USA und Kanada. Neulich habe ich ein Set in die Falklandinseln verkauft. Andere gehen nach Hongkong, Singapur, überall hin.
And I sprinkle from around the world, Hongkong, Singapore, they go everywhere.
Kein Wunder, denn alljährlich kommen bis zu 10.000 Dudelsackspieler und Trommler zur Weltmeisterschaft nach Schottland. Viele lassen ihre wertvollen Instrumente bei Alan Waldron warten und reparieren. Auch davon lebt der Dudelsackbauer. Das schützt ihn gegen die Folgen von Brexit, zu dem er jedoch eine dezidierte Meinung hat.
Es fühlt sich an wie auf der Titanic. Schottland sucht die Rettungsboote, während Westminster den Kurs nicht ändern will oder die Geschwindigkeit drosseln will, aber der Eisberg immer näher kommt. Wir machen uns zum Gespött der Welt, mit Sicherheit aber von Europa. Schottland wird aber einen anderen Weg einschlagen. Alle Dudelsackspieler, die hierher kommen, sind für Unabhängigkeit. Das ist nur eine Frage der Zeit. In 2 oder 3 Jahren wird Schottland unabhängig und Teil Europas sein.
Maybe 3 or 4 years we will be independent within Europe.
Flötenbauer George Ormiston wird noch deutlicher.
Es ist so hirnrissig, das Ganze. Es macht überhaupt keinen Sinn. Es macht keinen Sinn für die Leute wie ich, die ein Geschäft haben und Sachen entweder importieren oder exportieren nach der EU. Also das ist, alle sagen die gleiche. Egal, ob es ein kleiner Geschäft mit 3 Mann oder einer mit 250 oder 1000 oder so, die sagen alle die gleiche, das ist sowas von doof.
Welche Hoffnung und Ängste die schottischen Fischer mit einem möglichen EU-Austritt verbinden, das hören Sie morgen an dieser Stelle bei einer weiteren Reportage von Burkhard Birke. Hier im Deutschlandfunk erwartet Sie gleich mein Kollege Gerald Bayroth mit der Sendung Tag für Tag und der Frage, was Brasilien von der Amazonas-Synode erwartet. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.